Jobs for Moms,
dein Elternpodcast mit Hannah
und Anke.
Mit spannenden Themen
rund um die Vereinbarkeit
von Familie
und Beruf. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jobs for Moms, dein Elternpodcast mit Hannah
und Anke.
Wie schön, dass ihr dabei seid, wie schön, dass ihr uns zuhört. Es hat lange genug gedauert. Wir sind jetzt wieder da. Und freuen uns, dass ihr auch da seid.
Zum Thema Konflikte. Also in der Vergangenheit im Außen ereignen sich ja permanent super Beispiele. Und wir haben einiges organisiert im Hintergrund, sind jetzt gerne mit dieser Folge wieder dabei und würden mit euch einsteigen, Konflikte nochmal ein bisschen zu unterteilen.
Auf verschiedenste Weisen.
Auf verschiedenste Weise. Wir beginnen einfach mal damit, welche unterschiedlichen Arten es eigentlich gibt. Das ist nicht abschließend, aber es sind wirklich Kategorien, wo wir, wenn wir Konflikten begegnen, schon mal schauen können, um was geht es denn eigentlich? Anfangen würde ich mit einem Sachkonflikt, wo auf der Ebene, dass unterschiedliche Informationen vorliegen, unterschiedliche Haltungen gebildet werden, die jeweils aber für die Wahrheit und objektive Wahrheit genommen werden, um damit im Gespräch erstaunlicherweise festzustellen, dass andere gar nicht meiner Meinung sind, sondern mit anderen Informationen aufwarten, die wiederum deren Haltung gebildet haben und man miteinander spricht und gar nicht so eingeplant hat, dass zu dieser eigenen objektiven Wahrheit es tatsächlich eine Alternative gibt.
Also subjektive Wahrheit.
Aus der vermeintlich objektiven wird die subjektive Wahrheit.
Ja, also du denkst, beide gehen in den Konflikt und denken, sie gehen von der gleichen Sachlage aus, machen sie aber nicht.
Ja, sie gehen gar nicht bewusst in diesen Konflikt, sondern sie befinden sich auf einmal in einem. Man merkt es, die eigene Pulsfrequenz steigt.
Ja, ich würde da gerne so ein Beispiel finden. Ist das sowas wie der Klimawandel, der von der einen Seite als objektiv da und von der anderen Seite als objektiv nicht da empfunden wird? Oder
ein Megabeispiel, aber das können wir gerne nehmen. Fangen wir einfach mal groß an.
Ist das so? Ja. Also auch wenn, es gibt ja dann jetzt schon sehr eindeutige wissenschaftliche Hinweise auf das tatsächliche Bestehen eines menschenverursachten Klimawandels. Und es gibt gleichzeitig Menschen, die das vehement verneinen. Ist das sowas oder ist es eher was, wo es wirklich zwei Meinungen geben kann, weil es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt?
Wir nehmen das Beispiel mit dem Klimawandel, können ein ganz kleines Beispiel dazu packen, dass zur Lösung eines Problems zwei unterschiedliche Informationsstände vorherrschen, in unterschiedlichen Menschen gelagern, nie aufeinandertreffen, niemals davon ausgehen, einen Konflikt jetzt gleich zu erleben und dann, okay, unterschiedliche Wege hin zu durchaus einem gemeinsamen Ziel auf einmal miteinander besprechen.
Weil beide davon ausgegangen sind, dass der jeweils andere natürlich dieselbe Informationslage hat wie ich selbst.
Dieselben Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, wie Informationen zu einem Thema verarbeitet werden, liegen an der Erfahrung, die wir gemacht haben, den Haltungen und Meinungen, die wir dazu zum Leben gebildet haben.
Was wir gelesen haben, wo wir uns informiert haben.
Genau. Das ist ja einfach die perfekte Lösung.
Das ist die Wahrheit.
So. Das ist die Wahrheit. Das passiert innerhalb der Familie, das passiert aber auch super schnell im Job.
Ja.
Das passiert besonders unter Zeitdruck, passiert aus meiner Sicht dann auch, wenn limitierte Zeit, ein limitiertes Budget da ist, wo praktisch dann eher das Prinzip Teile und Herrsche rasch zum Druck. Ergebnis, Druck, der aufgebaut wird, führt und sich dann diejenigen oftmals durchsetzen, die von der kommunikativen Ausdrucksweise dann über Durchsetzungsvermögen, Dominanzverhalten verfügen, im vermeintlich bester Absicht das Richtige, den richtigen Weg, die richtige Methode jetzt zur Anwendung zu bringen und die Zeit nicht mit Diskussionen über zu verbringen. Und das ist der Punkt, wo wir dann unter dem eigenen Druck merken, jetzt kommt noch Druck in der Gesprächssituation dazu. Das meinte ich mit der Puls steigt und auch der Tunnelblick wird enger.
Scheuklappen.
Damit wir das eigentliche Ziel erreichen und spätestens ein paar Sätze weiter verlieren wir oft das eigentliche Ziel aus den Augen. Und es gilt dann nur noch zu gewinnen an dieser kurzen Kommunikationssequenz, um dann irgendwann sich zu schütteln und weiterzumachen.
Und keiner guckt nach hinten und prüft die Sachlage.
Ja, und keiner
steigt keine Zeit oder keine Ressourcen dafür.
Ja, keiner steigt auf die Metaebene, um zu gucken, wir bringen Ruhe rein, was...
Oder einer steigt auf die Metaebene, ist aber zu leise, weil der andere lauter ist, wie du eben gesagt hast, vehementer, dominanter.
Ich erlebe das, dass die Metaebene leer bleibt und dann ein Ringen um stattfindet.
Ja.
Wichtig, wir sprechen jetzt über einen Sachkonflikt. Infokonflikt, der ist noch bei unter den Konflikten ganz niedrigschwellig angesiedelt. Das heißt, Informationen zusammenzubringen und auch die Quellen nochmal zu recherchieren, zu gucken, geht es wirklich hier um richtig oder falsch oder geht es eher um eine Verbindung von? Würde Sinn machen. Dazu brauchen wir dann aber den Abstand und die Metaebene, um dazu überhaupt fähig zu sein.
Ja.
Dein Punkt war jetzt, dass durchaus eine der Beteiligten auf diese Metaebene geht, zu leise ist und damit nicht gehört wird.
Der populistische Teil im Prinzip lauter ist.
Ganz schwierig, wenn Kommunikationsverhalten nicht reflektiert oder trainiert werden konnte, sodass die Techniken fehlen, eine Haltung herauszubilden, die ein Stück Souveränität und Ruhe, egal was im Gespräch passiert, bietet. Und dann würde ich dir recht geben, werden die Menschen auf der Metaebene mit den leiseren Stimmen gar nicht wahrgenommen, sondern eher bewusst oder unbewusst sogar ignoriert. Das kann Menschen, die durchaus bereit wären, friedlich nach Lösungen zu suchen, so antriggern, dass die Verbindung verloren geht oder in Frage gestellt wird.
Beziehungsebene dann.
Das auf der Beziehungsebene sofort dann auslöst, das trifft mich und schwupps bin ich von dieser Metaebene ganz weit
katapultiert. Wie beim Leiterspiel.
Und und kämpfe dann einfach an den Punkten, die mich dann berühren. Also Sachkonflikt, Infokonflikt.
Sind das zwei verschiedene?
Nein, das ist der. Ah, du wolltest einen Punkt
unter diesen. Ich wollte sagen, das war der Sachkonflikt.
Ah, super. Cool. Ja. Und schon gesagt.
Okay, so jetzt im Vergleich dazu.
Das ist der Ziel- oder Interessenskonflikt.
Okay, das ist schon eher ein, in Zitaten, echter Konflikt, weil es da wirklich zwei verschieden aufeinanderprallende Bedürfnisse gibt. Der eine will in die Richtung, der andere will in die, auch wenn sie von derselben Sachlage ausgehen.
Ja, es kann interessanterweise dann doch bei Lösungen auf das gleiche Ziel hinauslaufen, aber Gesprächspartnerinnen würden es unterschiedlich formulieren aus ihrer Bedürfnislage heraus. Ja. Also das ist sehr viel schwieriger, zu zweit alleine das anzugehen. Da ist es schon interessanter oder hilfreicher, sich Unterstützung zu holen, um
in Form einer neutralen dritten
Person. Ja, um einfach zu gucken, wenn es um Interessen geht, die sind immer berechtigt, haben immer eine Kausalität im Hintergrund, mögen objektiv unterschiedlich von außen einzuschätzen sein, sind aber erstmal einfach, gehören zur Person. So. Im Gespräch, wenn wir es schaffen, eine friedliche Gesprächsatmosphäre zu erzeugen, dass alle Beteiligten ihr Interesse an Sache X erläutern können, warum das so für sie wichtig ist und was da eigentlich bei herauskommen soll, gestillt werden soll, dann ist oftmals ein Verständnis möglich, okay, auch gegensätzliche Interessen zu einer Kombi Lösung zusammenzubringen.
Ja, da sind dann kreative Strategien gefragt. Also du hast jetzt gesagt, da ist es sinnig, eine neutrale Person hinzuzuziehen. Gleichzeitig kann ich mir auch das vorstellen, dass das in einem neutral gehaltenen Umfeld, also zum Beispiel im Arbeitskontext, auch noch so zu zweit gut handelbar ist, je nachdem, wie sehr die einzelnen Beteiligten, wie du gesagt hast, geschult sind oder empathisch sind, auch bereit sind, empathisch zu sein. Denn wenn es wirklich neutral um die Zielformulierung geht und die geht in unterschiedliche Richtungen, dann ist es ja durchaus denkbar, den anderen zu hören, mit über 6 Jahren zum Perspektivwechsel in der Lage zu sein bei psychisch gesunden Erwachsenen, sich im Prinzip an den echten Sachproblem die Zähne auszubeißen, wie kriegen wir denn das jetzt unter einen Hut? Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das möglich ist.
Ja, wobei, wenn ich mir jetzt das Thema Vereinbarkeit angucke und ein Beispiel im Job, das heißt, das Interesse eines Vaters, der in Teilzeit arbeiten möchte, damit er Familie und Beruf miteinander vereinbaren kann, dessen Interesse ist es, durchaus die Kinder wenn ein Notfall ist, Betreuungsnotfall etc., an erste Stelle zu setzen. Vorgesetzte in diesem Unternehmen, wo Vater X ist, hat ein berechtigtes Interesse, dass das Teamziel, das Abteilungsziel, das monatliche Kennzahlenziel erreicht wird. Und wenn dann kein Verständnis füreinander für die jeweilige Ausgangssituation da ist, kann sich das recht schnell, weil dort ist auf beiden Seiten Druck, Notfallbetreuung ist Druck, betriebliche Kennzahlen erreichen ist Druck, so aufschwingen, dass wir uns schon in einem Beziehungskonflikt befinden.
Ja, das kann sich dann natürlich, das kann, jeder Konflikt kann sich ja wahrscheinlich auch wandeln. Und jetzt meine ich nur, ist es vielleicht so, dass es da schon sehr hilfreich ist, wenn nur eine der beiden beteiligten Personen es schafft, den Perspektivwechsel zu vollziehen, dementsprechend empathiebereit ist und den anderen so abholen kann, dass der sich gesehen fühlt und dann auch bereit ist, die andere Seite zu hören, oder?
Bingo.
Gut, ja. Dann haben wir es doch.
Dann ist eine Lösung, dass einer der beiden sich aus dem direkten Ring, wenn wir das so sehen, heraustritt und bereit ist, mit etwas Distanz drauf zu klicken, ohne Sorge zu haben vor Statusverlust. Das ist einfach
Was du als Beispiel gebracht hast, ist Status auf beiden Seiten wichtig. Okay, Zielkonflikt.
Struktur- und Verteilungskonflikte.
Oha. Ja, der
wir nennen einfach nur die Diktaturen dieser Welt, da brauchen wir, glaube ich, keine großen Beispiele. Es geht hier durchaus auch um, finde ich immer interessant, territoriale Themen. Und da stelle ich fest, dass sich häufig Männer und Frauen unterscheiden bei den Ressourcen.
Worum gekämpft wird.
Also bei Männern aus meiner Sicht häufiger um Status und um Positionen, um Geld, schon um Ansehen und bei Frauen tatsächlich um Zuwendung, um Zeit und Anerkennung.
Also weichere, wenn man es jetzt werten wollte, weichere Faktoren.
Ja, wobei Anerkennung bei Männern ja dann auch ebenfalls.
Status heißt nur anders, Ja, und das ist sehr interessant, finde ich, weil da gibt es wahrscheinlich sogar Statistiken, dass das so ist.
Ja.
Und das hat ganz viel damit zu tun, wie unsere Erziehung oder unsere Begleitung der Kinder ist und wie sie vor allen Dingen war bei uns, als die jetzt erwachsenen Kinder waren, wo einfach die Mädchen zu funktionieren hatten, Kleidchen getragen haben und die Jungs nicht weinen durften. So, und das ist irgendwie, ich will immer noch mal darauf hinweisen, dieses Ganze hat uns ja auch nicht geschadet. Da steckt ja das alles dahinter doch. Denn
es hat geschadet.
Es hat auf jeden Fall verändert. Also das wird nicht alles biologisch angeboren sein, sondern das ist ein sozial erlerntes Verhalten. Und dass sich das so vehement durchgesetzt hat, finde ich wirklich bedenklich, dass es in so großer Form heute immer noch so ausstrahlt, was damals mit, also hier in Deutschland ja viel immer noch wir erziehen Soldaten im Prinzip zu tun hat. Und da einfach nochmal mitdenken und von oben zu versuchen, zu sehen, wozu machen wir das, dass wir das alles nicht mehr so einkategorisieren wollen in das machen Jungs, das machen Mädchen und wozu führt es, wenn wir es einfach weitermachen. So, kurzer Einschub, nur weil ich das gerade.
Das ist eine wesentliche Basis, von der du sprichst, von wo aus eigentlich die Motivation, wie gehen wir mit Ressourcen um, entspringt.
Ja, und dass das auch zu so großen Konflikten dann zwischen Männern und Frauen, wenn wir die jetzt mal so als binär bezeichnen wollten, dass wir da auf verschiedenen Sachebenen sprechen, wenn das nicht klar benannt ist, dass es der Frau in dem Konflikt jetzt klassischerweise um die Zuwendung geht und dem Mann geht es um faktische Ressourcen und um Anerkennung oder Status. Da fehlen ganz viele Gespräche aneinander vorbei.
Ja. Jeder von beiden dann aus einer Kausalität, Logik heraus.
Ja, genau.
Und das hat das Potenzial, aus dem Konflikt sich zu wandeln in echte Krisen.
Ja.
Weil Ressourcen ist das, auf das wir alle angewiesen sind.
Ja, meistens endlich sind.
Ja, wobei zum Beispiel Ressource Liebe, würde ich jetzt sagen, ist nicht endlich.
Ja.
Hier ist dann auch noch ein Schritt weiter. Wie gehen denn, wenn wir jetzt zwei Geschlechter uns vornehmen, gibt es da Unterschiede im Umgang mit den Ressourcen. Mhm. Also wenn schon Verteilungskonflikte mhm. stattfinden, was passiert eigentlich dann mit mhm. den Ressourcen? Und zumindest mal geschichtlich ist belegt, dass über die letzten 8000 Jahre
ist ja ein recht langer Zeitraum.
Das finde ich noch kurz im Vergleich zu dem, wie es vorher anders war. Und das ist das Erfreuliche. Über 250.000 Jahre, 260.000 Jahre haben wir anders gelebt als das, was ich jetzt gerade sage. Also die letzten, betrachten wir jetzt die letzten 5.000 bis 8.000 Jahre. Wir sagen können, dass männlicher Umgang mit Ressourcen eher akkumulierend ist, also sammeln, anhäufen, sammeln, und weiblich eher verteilen. Und das ist eine vollkommen andere Motivation und führt zu anderen Ergebnissen.
Ja, und da möchte ich nochmal kurz sagen, nicht jeder Mann ist natürlich vollkommen so, und richtig. Auch nicht jede Frau ist so. Wir reden jetzt über das große Ganze, das wissenschaftlich untersucht wurde und geschichtlich belegt ist.
Ja, und das ist hochspannend. Wir verfügen über alle Anteile, das sei hier gesagt. Und es hat einfach in der menschlichen Geschichte, daher beruhigt mich dieser lange Zeitraum, auf den wir zurückblicken und den wir genetisch durchaus auch immer noch in uns tragen. Mhm. Dass wir natürlich als Art nur deshalb überleben konnten, weil wir zur Kooperation fähig sind. Yeah. Das heißt nichts anderes, als Ressourcen so aufzuteilen, dass alle der Gemeinschaft überleben können.
Kurzer Einschub für die Kinder. Okay. Ist ein angeborenes Bedürfnis von jedem Menschen. Mhm. Und zwar sind Bedürfnisse ja grundsätzlich so angelegt, dass wir das geben und nehmen möchten. Und natürlich wollen Kinder von Anfang an mitmachen. Und das trifft auf jeden Erwachsenen genauso zu. Jeder Erwachsene möchte mitmachen. Und es fällt schwer bei den Diktatoren dieser Welt, das zu glauben. Mhm. Nur im Grunde sind Menschen genau gleich angelegt, haben alle dieselben Bedürfnisse mit unterschiedlicher individueller Bedürftigkeit. Und wir wollen zum Wohle der Gemeinschaft beitragen. Und wir sind dann dazu bereit, wenn die eigenen Bedürfnisse ausreichend erfüllt sind.
Wunderbar. Ja. Vielen Dank für die Ergänzung. Und das macht, finde ich, so optimistisch, wenn wir sehen, dazu sind wir in der Lage, weil wir einfach das brauchen, nicht weil wir uns so anstrengen müssen, sondern dass wir, können wir so leben. Ja, ist es da, und wir brauchen dem einfach nur Ausdruck zu geben. Und vielleicht erinnert ihr euch oder wir uns in Konflikten, so ist es vielleicht besser, daran, dass das möglich ist und dass wir darauf zurückgreifen können. Mhm. Also ein schwieriges Thema, finde ich.
Struktur und Verteilungskonflikt. Mhm.
Okay. Also Struktur bedeutet dann einfach, wie sind die Rahmenbedingungen? Wer, also rein gesetzlich. Ja. Wenn wir einfach gucken, so, wer ist eine Minderheit, wer ist benachteiligt.
Ja. Diese Aber geht ja auch im kleinen Diskriminierung, Konzept, ne? Auch innerhalb eines Vereins, einer Familie.
Richtig. Und im Job.
Gruppe.
Und Verteilungskonflikte, Gender Pay Gap. Ja. Wie gehen wir mit der kostbaren Zeit von Eltern in dieser Gesellschaft um? Wie ist die Qualität der Kinderbetreuung, das fällt auch darunter unter Strukturkonflikt.
Ja.
Was wird eigentlich nach vorne getragen? Welche Bullshit-Jobs, die kein Mensch braucht, werden einfach mit toller monetärer Auslastung belohnt? Und welche relevanten Jobs bekommen einfach weniger?
Ich finde, also das ist ja oft wahrscheinlich ein Konflikt, bei dem eben nicht nur zwei Personen beteiligt sind, sondern klassischerweise eben ein Strukturkonflikt auftritt in der ganzen Struktur, wie groß auch immer sie sein.
Ja, das geht einfach hin Richtung politische Entscheidungen. Ja. Und da haben wir natürlich demokratische Möglichkeiten zu wählen und uns zwischendurch, zwischen den Wahltagen uns einzumischen. Das ist notwendig, dass wir uns da handelnd einmischen. Darunter fällt Zivilcourage. Dann kommen wir zu dem wunderbaren Begriff Beziehungskonflikt.
Ah ja. Da kennen wir uns alle mit aus wahrscheinlich.
Da kennen wir uns alle mit aus, haben hinreichend Erfahrungen gemacht, Verletzungen eingesammelt, Haltungen entwickelt, Konsequenzen gezogen. Das ist wirklich ein Punkt, der die Lebensqualität von uns sehr beeinflussen kann, der sich auf die nächste Generation sofort überträgt, eine Atmosphäre in einer Familie bestimmt, in einer Partnerschaft, im Job, innerhalb eines Teams. Und ist schon heftig. Allerdings auch der Konflikt, an dem sich am meisten lösen lässt und damit auch die anderen genannten Konflikte, wenn wir das schaffen.
Auf der Vorebene.
Auf der vorgenannten, auf den vorgenannten Ebenen eher präventiv vielleicht sogar vermeiden können oder in den Konflikten, die wir beschrieben haben, anders mit der Situation umzugehen.
Ja, denn ich kann mir vorstellen, dass diese anderen Konflikte, die wir alle besprochen haben, auch Beziehungskonflikte zugrunde liegen haben können, die ungesehen oder zumindest ungelöst sind und sich daraus immer weiter verhärtend dann Fronten bilden und die anderen Konfliktarten schnell auch, zumindest jetzt in der Partnerschaft oder auch in der Familie, aufstauen. Und Beziehungskonflikt heißt...
Also wenn wir da das Eisbergmodell nehmen, ich glaube, ich habe das Modell der Okay-Haltungen ja auch schon in diesem Podcast vorgestellt. Klasse wäre, wenn wir jetzt die Folgennummer sagen könnten, können wir nicht, schon haben wir wieder ein Info.
Ich glaube, die letzte Folge.
Ja, das ist ja toll. Einfach die letzte Folge hören, dann können wir hier schon schweigen. Dass, wenn wir miteinander face-to-face in den Konflikt gehen, einfach immer unsere bis dahin gesammelten Erfahrungen aus unserem ganzen Leben mitschwingen. Wie wir diese durchlebt haben, wie wir diese bearbeitet, verarbeitet haben und welche Konsequenzen wir daraus gezogen haben. Das teilt sich einfach immer mit in allen Gesprächen, auch natürlich in einem Konflikt. Und es ist die Frage, worum es uns in einem Konflikt geht. Möchten wir gewinnen? Möchten wir Recht haben? Möchten wir die Beziehung aufrechterhalten? Was möchten wir in einem solchen Konflikt? Familiär? Konflikte mit Kindern, Konflikte in der Partnerschaft, denke ich, geht es häufig darum, die eigenen Bedürfnisse zu verteidigen, beziehungsweise das Decken und Stillen der eigenen Bedürfnisse.
Darum geht es meines Erachtens in jedem einzelnen Konflikt.
Ohne, dass, wenn wir in der Sekunde antworten sollten, welches Bedürfnis hast du, wir gar nicht sagen könnten, das ist es, sondern es verselbstständigt sich etwas in uns.
Ja.
Und schwupps sind wir in einer Eskalationsspirale, die
kurz
Denken,
mal das Eisbergmodell auch erklären
ja, die Denken verhindert. Wir stellen uns ein Eisberg vor. Wir sehen nur die Spitze des Eisberges über dem Wasser.
Ja.
Unter dem Wasser befindet sich der größte Teil. Ja. Über dem Wasser ist das Verhalten, was wir zeigen. Unterhalb der Oberfläche, das, was ich gerade beschrieben habe. Wir denken selten daran, dass ein Eisberg einfach darunter ein richtiger Berg ist, ein massiver Riesenberg.
Ja, sondern wir gehen mit dem um, was wir oben sehen.
Wir gehen, wir reagieren mit dem, was wir, wir reagieren ja ganz oft mit dem, was wir oben sehen.
Ja, und zwar jeder für sich, denn auch, wie du gesagt hast, die wenigsten Menschen können innerhalb eines Konflikts sagen, ach so, eigentlich geht mir gerade übrigens um das Bedürfnis Entspannung und wir reden gerade über was ganz anderes oder um Kooperation, Verstehen oder was auch immer, sondern du kennst ja auch oft selbst nur dein eigenes Verhalten gerade. Vielleicht noch deine Gefühle, die gehören ja auch darunter, nur wir agieren und reagieren oft nur mit dem oberhalb der Wasserfläche.
Wenn wir so reflektieren können, dass wir uns dessen bewusst sind, wir sind gerade die Spitze des Eisberges, also auch während wir hier in dieses Mikro sprechen. Und dann lassen wir einen kleinen Pinguin frei, der einmal nach unten taucht, sich alles nochmal anguckt, nach oben kommt, ein bisschen schmunzelt, sich gemütlich auf den Gipfel dieses Eisberges setzt und einfach sagt, und was genau?
Ja.
Mit was genau kannst du das alles verbinden?
Ja.
Sei einfach, steh dir da zur Seite mit deiner ganzen Geschichte, also liebevolles Umgehen mit sich selber und zu realisieren, okay, ich spreche auch gerade mit der Spitze eines anderen Eisberges und da hüpfen auch Pinguine immer runter und bringen neue Erkenntnisse nach oben.
Ja, und also da ist dann direkt unmittelbar unter der Wasseroberfläche sozusagen, ist der Auslöser für das, was wir tun, das sind unsere Gefühle und die beruhen auf erfüllten oder unerfüllten Bedürfnissen. Zusammenfassend können wir sagen, als angenehm empfundene Gefühle sind zuzuordnen erfüllten Bedürfnisse und umgekehrt als unangenehm empfundene Gefühle unerfüllten Bedürfnissen. Und beides wiederum beruht auf Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie du eben gesagt hast. Das sind Erfahrungen, die wir vor einer Minute gemacht haben. Das sind auch Erfahrungen, die wir mit 3 Monaten gemacht haben, die unser Nervensystem abspeichert. So sind wir gemacht, damit wir Dinge vererben können, evolutionär, über viele Generationen, die uns am Leben erhalten können. So funktionieren wir und es ist überaus sinnvoll, praktisch und dann doch konfliktreich, weil wir das im Unbewussten abgespeichert haben. Und so ist das, sieht es unter der Wasseroberfläche aus, also ganz unten Erfahrungen darüber, die Bedürfnisse darüber, die Gefühle und das, was wir dann zeigen, aufgrund dessen ist das Verhalten. Ja, und da ist mein allerliebstes Lieblingsthema, ist ja die gewaltfreie Kommunikation, in der es darum geht, möglichst neutral das zu sehen oder zu beschreiben, was oberhalb der Wasseroberfläche passiert. Und dann den Schritt weiter zu gehen, zu hinterfragen, zu erforschen, was stehen für Gefühle erstmal bei mir dahinter und auf welche Bedürfnisse kann ich schließen, insbesondere bei Konflikten unerfüllte Bedürfnisse und daraufhin zu Strategien zu kommen, die zu erfüllen. Und das ist sehr anstrengend, das für sich selbst und also innerhalb von Sekunden bestenfalls für sich selbst zu machen und dann noch bereit zu sein, es fürs Gegenüber zu tun, auch weil oft eben Trigger-Themen dabei sind in Konflikten, wie unerfüllte Bedürfnisse nach Schutz, Liebe, Empathie, die gehen ja oft auf die Kindheit zurück. Ja, da tragen wir Dinge mit uns herum, die wir lange nicht angeschaut haben und die uns im Nervensystem begleiten und ständig Rückmeldung geben, Lebensgefahr, Lebensgefahr, Lebensgefahr.
Ja.
Und so gibt es eine Eskalation nach der anderen, wenn zwei Leute aufeinandertreffen, die getriggert sind, dann crashen die Eisberge gegeneinander. Ja. So funktioniert das Eisbergmodell, so funktionieren Beziehungskonflikte. Und das ist auch schon die Strategie zur Lösung, sich selbst zu hinterfragen, so viel eigene Empathie zu schenken, dass wir bereit sind, das Gegenüber sehen zu wollen in seinem wirklichen, wahrhaftigen Sein mit allem unter der Wasseroberfläche.
Ja, das ist wunderbar beschrieben. Also auf jeden Fall, man kann sich einfach sehr lange Jahre auch da drehen und festkrallen, wenn diese Haltung oder der Mut fehlt, das zu integrieren. Wertekonflikt, das ist der letzte, der passt in das Eisbergmodell.
Ja.
Wir kommen aufgrund unserer Erfahrungen zu Schlüssen, wie wir der Welt gegenüber stehen, was uns wichtig ist, geprägt von familiären Werten. Und Werte sind kulturell unterschiedlich und damit meine ich jetzt nicht nur nationalkulturell, sondern auch Subkulturen kulturell. Subkultur meine ich Gruppen, in denen ich mich aufhalte, bilden eigene Werte heraus, kleinere Gruppen, ehrenamtlich oder Jugendliche, die sich zusammenfinden, Erwachsene, die sich hobbymäßig engagieren oder auch in Firmen, in Unternehmen bilden sich eigene Kulturen und damit auch Werte heraus. Ja. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, sich mit diesen Werten zu beschäftigen. Für mich wäre
die bewusst der Beratung, zu haben.
Auch. Bewusst zu haben. Ja. In der Beratung ist das ein wichtiger Punkt, denn es gibt einfach aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht heraus Werte, die für uns nicht verhandelbar sind.
Ja, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die nicht verhandelbaren Werte und dass wir uns die selbst klar machen.
Ja, und die Kompassnadel wird sich danach ausrichten, schweben und leben wir daran vorbei, werden wir das merken, weil wir innerliche Störungen gesundheitlicher Art durchaus bekommen oder Beziehungen scheitern, wir negative Erlebnisse einsammeln, ohne dass uns bewusst ist, was eigentlich passiert.
Ja.
Sobald wir unsere Werte kennen und diese in das Leben integrieren, das heißt das Leben so bauen, dass wir diesen Werten entsprechend leben, wird es leichter und gesünder.
Ja.
Und auch schwieriger, weil damit werden wir selbst bewusster und damit können nicht alle Menschen in unserem Umfeld unbedingt umgehen.
Ja, oder passen dann dazu.
Oder, da, was heißt oder? Ja, ich sage ja.
Ja.
Es werden dann einfach andere Begegnungen stattfinden und andere Menschen und andere Gelegenheiten dann an unsere Seite kommen. Ja, das ist das Thema Konflikte.
Noch mal. Wir haben jetzt fünf besprochen, die die wesentlichen sind. Ja,
ja.
Sag nochmal alle einmal runter.
Okay, das wäre also in der Sache der Konflikt durch verschiedene Informationen, Interessens- oder Zielkonflikte, dann Struktur- und Verteilungskonflikte. Wir gucken nach außen, dann Beziehungskonflikte und Wertekonflikte. Die durchaus, ein letzter Satz noch dazu, zu inneren Konflikten mit uns selber führen können.
Ja.
Um diese Werte tatsächlich herauszubilden, auch zu diesen Werten zu stehen und nach außen zu verteidigen letztendlich auch.
Ja, ich finde, es hilft schon sehr, wenn wir merken, es kocht in uns irgendwas hoch, sich ein bisschen zu fragen, wo könnte ich das einkategorisieren, weil so eine wissenschaftliche Betrachtung unser Nervensystem etwas herunterfährt, so wie Zählen und alles, was wir tun können, um unser aktives Denken zu aktivieren, unser bewusstes Denken und damit das Unterbewusste ein bisschen besser handeln können. Deswegen könnt ihr ja mal probieren, im Nachgang zu eurem nächsten Konflikt ihn einzusortieren.
Und eine schöne Überschrift zu geben.
Ja, im Kopf eine Überschrift zu verteilen und irgendwann ist es dann möglich, das auch im Konflikt zu machen und dadurch in eine Bewusstheit zu kommen, die vorher noch nicht da war.
Ja, wunderbar. So. Ein schönes Schlusswort. Danke. Wir machen in der nächsten Folge weiter und gehen noch ein bisschen tiefer rein in einzelne Konfliktformen. Das heißt, wir konfliktieren mal was vor.
Könnt ihr euch drauf freuen.
Bis gut, dahin. Okay. Danke fürs Zuhören. Ja, danke. Tschüss. Free audio post-production.